Vis-à-vis.
Herr Schneider, nach 25 Jahren an der Spitze des Paritätischen Gesamtverbands, sind Sie froh, dass Sie im nächsten Jahr nicht wieder den neuen, vermutlich wenig erfreulichen Armutsbericht vorstellen und kommentieren müssen?
Nein. Also ich bin froh, in Rente zu gehen. Ich bin froh, jetzt mich ganz konzentrieren zu können auf die Dinge, die mir sehr wichtig sind, die mir auch Freude machen. Aber der Armutsbericht, der gehörte genau dazu. Den habe ich gerne vorgestellt. Er hat den Finger in die Wunde gelegt. Und ich denke, wir haben damit viel Öffentlichkeit erreicht. Also das habe ich sehr gerne gemacht. Und das hätte ich sogar gerne weitergemacht. Aber das hängt an dem Job und den mache ich nicht mehr.
Armut in Deutschland und was dagegen getan werden muss, das ist Ihr Lebensthema, kann man eigentlich sagen. Gibt es in den Jahrzehnten Ihrer Tätigkeiten eigentlich auf diesem Gebiet irgendeine positive Entwicklung?
Bei der Einkommensarmut nicht. Als ich anfing, beim Paritätischen tätig zu werden, das war Ende der 80er Jahre, hatten wir eine Armutsquote von etwa 10%. Wir haben heute 17%. Aber, und das ist die positive Seite, wir haben über unsere wohlfahrtspflegerischen Dienste einiges erreichen können. Ich denke, die Menschen vor Ort, in den über 10.000 Vereinen und GmbHs, die dem Paritätischen angehören, die haben viel Fantasie entwickelt, um trotz dieser zunehmenden Einkommensarmut den Menschen irgendwie zu helfen, über den Monat zu kommen und auch tatsächlich den Kindern in diesen Familien zu helfen, eine vernünftige Entwicklungschance zu erhalten. Das ist die Kehrseite. Aber wenn ich mir die politische Entwicklung angucke, muss ich sagen, es hat sich in diesen 25 Jahren nichts zum Positiven verändert für diese Menschen, muss man einfach sehen.
Stand der Dinge nach dem letzten Bericht ist etwa folgender: 14,2 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet, davon 3 Millionen Kinder und Jugendliche. Alleinerziehende haben ein Armutsrisiko von über 40%. Armutsgefährdet oder arm sind laut Definition ja Menschen, die unter 60% des mittleren Einkommens haben. Das klingt erstmal gar nicht so schlimm. Das sind allerdings zum Beispiel für Alleinlebende heute etwa knapp 1.300 Euro im Monat oder auch weniger. Was bedeutet Armut eigentlich in Deutschland für die Menschen?
Wenn zum Beispiel ein alter Mensch heute Altersgrundsicherung beziehen muss, weil die Rente nicht reicht, dann heißt das ganz praktisch, nicht mal Geld zu haben, um irgendwann mal mit einer Freundin oder einem Freund einen Kaffee trinken zu gehen, ein Stück Kuchen zu essen. Beim Ausflug der Pfarrgemeinde nicht mitfahren zu können, weil man auch dieses kleine Geld überhaupt nicht beisteuern kann. Kinder abmelden aus Musikunterricht, also wirklich bei all diesen Dingen nicht mehr mithalten zu können. Mittlerweile ist hinzugekommen, dass diese Familien wirkliche Existenzängste haben, weil sie nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen sollen.
Die Ungleichverteilung von Vermögen, von Reichtum, die hat sich in Deutschland in den letzten Jahren enorm verschärft. Das beschreiben Sie auch und rechnen Sie auch in Ihrem neuen Buch vor. Krise, das Versagen einer Republik ist der Titel. Inwiefern hat der Staat oder der Sozialstaat da versagt?
Na, es gibt Gesellschaften, die in Krisen, wie wir sie nun mal hatten, mit der Pandemie, mit der Energiekrise, mit den Lebensmittelpreisen und anderem, es gibt Staaten, die in solchen Krisen über sich hinauswachsen und die wirklich zusammenwachsen. Bei uns ist es genau andersrum gelaufen. Wir haben hunderte Milliarden ausgegeben für sogenannte Entlastungsprogramme, profitiert davon, haben am stärksten diejenigen, die ohnehin am meisten hatten. Es ist so etwa durch die Senkung bei der Einkommensteuer, durch Wegfall EEG-Umlage, durch Tankrabatt. Da wurden die vor allen Dingen gefördert, die ohnehin hatten. Und die, die es am dringendsten gebraucht hätten, haben wirklich am wenigsten abbekommen. Und dadurch haben wir Situationen, dass in der Krise die Armut noch zugenommen hat und Deutschland wirklich immer weiter auseinandergefallen ist. Und das führt mich zu dem Punkt zu sagen, ja, diese Politik hat eklatant versagt.
Sie waren nun 25 Jahre lang der Kopf des Paritätischen Gesamtverbands in Deutschland mit fast 11.000 Mitgliedsorganisationen bundesweit, etwa 500.000 hauptamtlicher Beschäftigter. Ein Dachverband, zu dem zum Beispiel die Volkssolidarität gehört, das Kinderhilfswerk, AIDS-Hilfe, Arbeiter-Samariter-Bund, ein ganz breites Spektrum. Ein mächtiger Player, könnte man ja sagen. Wenn man dann noch die anderen großen Wohlfahrtsverbände wie Caritas und Diakonie dazuzählt, dann müsste man meinen, Arme haben eigentlich eine ziemlich starke Lobby. Wieso funktioniert das offensichtlich dann doch nicht?
Naja, in der Regel wird ja nicht, wenn es um Armut geht, mit einer Stimme gesprochen. Es gibt von all diesen großen Verbänden keine gemeinsame Position etwa zum Thema Mindestlohn. Es gibt keine gemeinsame Position zum Thema Rentenreform. Es gibt keine gemeinsame Position dazu, wie hoch sollen eigentlich die Regelsätze in der Altersgrundsicherung und beim Bürgergeld sein. Das heißt, man ist sich uneinig. Und wer sich uneinig ist, der kann auch nicht gemeinsam Druck ausüben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man ja als Wohlfahrtsverband nicht wirklich eine Verhandlungsmasse hat politisch, um Druck zu machen. Okay, wenn unsere Kindergärten streiken, dann ist sofort Feuer unterm Dach, weil dann die Eltern schlicht nicht mehr zur Arbeit gehen können. Aber das war's auch schon. Wir können gar kein Pflegeheim bestreiken, wir wollen das auch nicht. Und selbst wenn wir es täten, wird die Politik wahrscheinlich nur mäßig interessieren.
Welche politische Bedeutung hat dann so ein großer Sozialplayer wie der Paritätische, wenn er gegenüber der Politik zwar immer mal was sagen darf und auch eingeladen wird vielleicht, aber wenn dann nett genickt wird und wieder zur Tagesordnung übergegangen wird?
Das wird ja nicht nur immer nett genickt. Also gelegentlich
setzen wir schon was auch gar nicht nett genickt.
Nein, denn zum einen sind wir, glaube ich, schon da erfolgreich, wo es um, ich nenne es mal, soll nicht abwertend gemeint sein, wo es um Kleinigkeiten geht, wo es um Zuwendungen geht, wenn es heißt, durchzusetzen, dass Kinder im Bürgergeldbezug auch einen Laptop brauchen bei Fernunterricht. Wenn es darum geht, Kommunalparlamente davon zu überzeugen, dass in einem Stadtteil dringend was gemacht werden muss für die armen Menschen, da sind wir gar nicht so unerfolgreich. Nur auf Bundesebene sieht es ein bisschen bescheidener aus.
Wie bekommt man denn die Perspektive und die Anliegen der armen Menschen in Deutschland überhaupt in die Parlamente?
Man braucht dazu ein öffentliches Klima. Als wir zum Beispiel die Bewegung hatten, Hashtag ich bin armutsbetroffen in Twitter, und die dann von den Medien aufgegriffen wurden, von allen, von den großen Fernsehanstalten, von den großen Printmedien, und die plötzlich berichteten, dass arme Menschen überhaupt nicht faul sind oder ähnliches, sondern dass das wirklich Menschen sind mit schweren Schicksalsschlägen. Da hatten wir erstmal da ein öffentliches Klima, wo man dann sagen kann, okay, jetzt kann ich mal Gespräche führen, wie man vielleicht für diese Menschen tatsächlich was machen kann. Das Problem besteht dann darin, dass selbst wohlwollende Politiker dann natürlich Mehrheiten brauchen, und dann wird es schon wieder eng. Wenn man sich im Moment die Ampel anschaut, da gibt es nun Player, die haben wirklich nichts übrig für Arme. Und dann gibt es da Player, die tatsächlich was ändern wollen. Und dann geht es wirklich auch nur noch mit öffentlichem Druck machen, in der Hoffnung, dass man diejenigen im Parlament stärkt, die tatsächlich was ändern wollen zum Guten für die Menschen.
Sie selbst waren ja eine Zeit lang Mitglied der Linken, sind aber wegen der Haltung vor allem Sarah Wagenknecht zu Russland Ende 22 wieder ausgetreten. Nun ist die Linke im Moment im Sinkflug. Warum hat trotz der sozialen Situation in Deutschland eigentlich linke Politik, also jetzt abgesehen von der Partei Die Linke, aber wirklich linke Forderungen nach Umverteilung, nach einem anderen Steuersystem, wieso haben diese Forderungen eigentlich keine Relevanz bei den Wahlen?
Na, zum einen hängt es doch irgendwie mit der Organisation der Linken zusammen, mit den Parteien, denn um Forderungen zu spielen, muss ich auch sehr professionell agieren. Und das kann man jetzt von den linken Akteuren in den letzten Jahren auf Bundesebene nicht unbedingt behaupten. Und das Zweite ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass wir in Deutschland in der Bevölkerung wirklich sowas wie Denkblockaden haben. Wir haben so Glaubenssätze verinnerlicht, dass Wettbewerb immer gut ist, dass jemand, der arm ist, selbst dran schuld ist, dass man auf keinen Fall Eigentum antasten darf, dass selbst Milliardenvermögen irgendwie verdient sein, weil sie mit Leistung zusammenhängen. Diese Glaubenssätze sind da. Und die muss man tatsächlich erstmal beiseite räumen und sagen, nein, es ist nicht in Ordnung, wenn 1% der Familien hier in Deutschland ein Drittel des gesamten Vermögens besitzen. Und wir werden auch nie was ändern können, wenn das so bleibt. Aber sobald man solche Themen anspricht, umverteilen, Steuererhöhungen, dann hat man selbst bei denjenigen, denen es doch helfen würde, völlige Denkblockaden. Das ist verrückt, aber da hilft nur wirklich geduldige Aufklärung. Anders kommen wir da nicht voran.
Ja, eigentlich sollte man meinen, es müssten ständig Demos sein irgendwie für soziale Gerechtigkeit. Die Leute müssten auf die Straße gehen.
Man sollte auch denken, dass die Menschen anders wählen. Aber wenn ich mir anschaue, die einkommensstärksten 10% besitzen sogar 2/3 in einer Demokratie. Das heißt, die besitzen das, weil wir genau die Politik dazu machen und die Gesetze dazu haben. Und wenn doch alle Macht vom Volke ausgeht, dann muss das ja wirklich ein Volk von unglaublichen Humoristen sein oder ziemlichen Trotteln. Auf die Straße gehen ist deshalb so schwierig, weil die Menschen, die da betroffen sind, häufig ja bis über beide Ohren im Problem stecken. Diesen Menschen muss man wirklich erstmal helfen, ihre Formulare auszufüllen, mit der Bürokratie fertig zu werden, ein bisschen Perspektive und Land für sich persönlich zu sehen. Und erst wenn das geschehen ist, dann sind die Menschen auch wieder bereit, sich politisch zu engagieren, aber nicht vorher.
Ziemlich dicke Bretter, die da zu bohren sind, so sagen Sie es in Ihrem Buch. Sie werfen da eigentlich einen ziemlich ernüchterten und auch manchmal frustrierten Blick so auf die Einflussmöglichkeiten auch der Verbände, auf die Politik überhaupt. Beim Thema Armutsabschaffung sei das Scheitern quasi schon eingeplant, so beschreiben Sie das. Scheiden Sie mit dieser Bilanz auch aus Ihrem aktiven Berufsleben bei dem Paritätischen Gesamtverband aus?
Wo wir viel erreicht haben in den letzten 30 Jahren, ist in der sozialen Arbeit. Da habe ich eine positive Bilanz. In der Politik habe ich diese wirklich sehr, sehr negative Bilanz. Uns ist es nicht gelungen, eine Gesetzgebung, eine Steuer, eine Finanzpolitik zu erzielen, die Armut abschafft. Abschafft, das ist es doch. Allein schon mal an Leuten
geht
sagen,
das?
Ja, genau, diese Frage dann immer, geht das? Kann man doch gar nicht. Das ist auch einer dieser Glaubenssätze. Man wird immer Armut haben, das ist natürlich völliger Nonsens. Dazu müsste man im Moment die Regelsätze in Hartz IV und Altersgrundsicherung für einen Single auf über 800 Euro erhöhen, dann wäre Armut erstmal statistisch verschwunden. Das heißt, die Gesellschaft würde enger zusammenrücken. Da müssten jährlich so 20, 30 Milliarden umgeschichtet werden von reich zu arm. Und das ist genau der Grund, warum das nicht passiert. Nein, es ist möglich, Armut abzuschaffen.
Aber mit dieser Haltung sind Sie nicht ganz allein auf weiter Flur, aber es werden immer weniger, die daran glauben und sich dafür einsetzen, oder?
Nein. Ich glaube, das ist, es waren früher schon genauso wenig.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.